Лоро, радио многогранного Ростока.
Дай ленгле, туаянда Ростока.
Radio for a diverse Rostock.
Radio para un Rostock muy diverso.
Radio è sok oldalú Rostocknak.
Radio litadu del maharati fi Rostock.
Radio prepestrejší Rostock.
Radio für ein vielfältiges Rostock.
Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr habt genau richtig eingeschaltet. Es ist wieder Samstag jetzt und startet die nächste Sendung des interkulturellen Workshops. Für euch sind heute im Studio Susanna, hallo.
Karina, привет.
Agnieszka, hallo, cześć.
I Nina.
Okej. Trotz der sommerlichen Temperaturen haben wir für euch recherchiert, interviewt und neugierig hinterfragt. Herausgenommen ist eine spannende und abwechslungsreiche Sendung. Hört in den kommenden Minuten mehr zu den Themen, warum Holland ein schönes Reiseziel ist und Brasiliens Bevölkerung die Weltmeisterschaft eigentlich gar nicht haben wollte. Wir erzählen euch die Geschichte eines umstrittenen Sprachtests, stellen euch ein iranisches Essen vor, könnt ihr alleine machen, und führen ein Interview mit Ratna Omidwar, der Vorsitzenden einer kanadischen Stiftung. Sie war Mitorganisatorin der internationalen Konferenz Cities of Migration. Doch fangen wir mit einem brandheißen Thema an.
Der 8. Juli wird in der Fußballwelt unvergesslich bleiben. Mit 7:1 kapitulierte die deutsche Nationalmannschaft, die Brasilianer, aus der Fußball-Weltmeisterschaft. Eine Tragödie im eigenen Land. So empfanden es viele Brasilianer, oder? Martin erklärt euch nun, warum so manche Brasilianer die WM im eigenen Land gar nicht haben wollte.
So schön es doch ist, durch die Straßen zu ziehen und Schlamm zu rufen, so ist die Fußball-WM in Brasilien auch politisch ein heißes Eisen. Bis zum Halbfinale hatten die brasilianische Nationalmannschaft ein Stein im Brett bei den Schiedsrichtern. So schien es zumindest, wenn man sich manche einer Entscheidungen ansah. Das ist doch ein klares Rot. Und Gelb gab es dafür. Was wollte man damit verhindern? Dass die Luft brennt. Im Halbfinale gegen Deutschland half auch kein Augen zu drücken mehr. Das Spiel nahmen die Brasilien nur mit Unglaubwürdigkeit auf. Deshalb jetzt die 90 Minuten aus Sicht der Brasilianer, die nicht im Stadion waren. 21 Uhr Anpfiff. Ein Land feiert sich schon als klare Sieger und feiert entlang der schönen Strände. 11. Minute. Das erste Tor für Deutschland ist gefallen. Die Polizei in Sao Paulo meldete brennende Busse, Raufereien und Plünderungen. 23. bis 29. Minute. Deutschland blamiert den Gegner mit 4 Toren in nur 7 Minuten. Eine Massenschlägerei am vielleicht schönsten Strand der Welt, der Copacabana, löste Panik und Polizeieinsätze aus. Die Zentren der Großstädte waren kein sicherer Ort mehr. Es kam zu Überfällen und Diebstählen und immer wieder gingen einige enttäuschte brasilianische Fans aufeinander los. Bereits zur Halbzeit wurde erste Busbrände in Sao Paulo gemeldet. Im Süden der Stadt herrschte Ausnahmezustand. Insgesamt brannten in der Nacht über 20 Busse ab. In Curitiba richtete sich der Ärger gegen den öffentlichen Nahverkehr. Kurz nach dem Schlusspfiff wurde in mehreren Bussen Scheiben zerschlagen. Die aufgebrachte Menge versuchte, 3 Fahrzeuge in Brand zu stecken. Aus noch 4 weiteren Städten wurden Auseinandersetzungen, Festnahmen und Verletzte gemeldet. Auch wenn die Fans bis zuletzt an den Sieg ihrer gelb-grünen Mannschaft gehofft haben. Spätestens nach dem 6. Tor war es Gewissheit. Die brasilianische Nationalmannschaft hatte im eigenen Land die WM verloren und nur noch erfolgreich daran teilgenommen. In Belo Horizonte, den Austragungsort, gab es an den Abend noch 8 Verhaftungen und 12 Verletzte. Das Konzert von brasilianischen Erfolgssänger Leo Santana musste wegen aufsteigender Unruhen und Gewalt abgebrochen werden. Aber hey, es ist ja nur ein Spiel. Doch warum diese Gewalt gegen Fußball und eine Weltmeisterschaft? Die Brasilianer sind wütend auf ihr Land und damit ihre Regierung. Sie werfen den Politikern Korruption und Machtmissbrauch vor. Während das Sozialsystem leidet, viele Schulen müssten modernisiert werden, genauso wie Krankenhäuser und ein ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz müsste auch noch her. Doch über diese Probleme sollte eine tolle Weltmeisterschaft hinwegtäuschen. Brasilien möchte als schön, makellos und urlaubefreundlich über den Bildschirm rüberkommen. So wird sich bemüht, die Realität auszublenden. Das harte Durchgreifen der Polizei bei Ausschreitungen soll kein Thema der Weltöffentlichkeit sein. Zumindest möchte das die brasilianische Regierung.
Richtig, es ist doch egal, wer als Sieger aus dem Spiel geht. Eigentlich ist es doch nur ein Spiel. Machen wir aber jetzt erstmal weiter mit Musik. Criolo ist ein brasilianischer Hip-Hopper.
Só pode falar de vida quem vive, só pode falar de sofrimento quem sofre. Fica aí, vamos além, fora da rima.
Brasilien wollen wir thematisch jetzt auch nicht verlassen. Im Gegenteil, wir befassen uns jetzt sogar mit einem Exportschlager der Südamerikaner, Kaffee.
Jetzt eine schöne Tasse Kaffee, das wär's doch.
Dann lass uns mehr zu diesem Heißgetränk erfahren. Du bist dem Genuss gefolgt.
Die Geschichte des Kaffees in Brasilien beginnt im Jahr 1727. Damals reiste der portugiesische Offizier und Diplomat Francisco de Melo de Paleta in geheimer Mission in die französische Kolonie Guyana in Lateinamerika. Sein Ziel? Kaffeesamer nach Brasilien schmuggeln. Paleta begann angeblich eine leidenschaftliche Affäre mit der Frau des dortigen Gouverneurs, die ihm zum Abschied einen Blumenstrauß schenkte. Eingebunden auch Zweige mit reifen Kaffeekirschen. Darin waren natürlich die Samen enthalten. Anschließend schmuggelte er den Strauß heimlich nach Brasilien. Keine andere Pflanze hat Landschaft, Wirtschaft und Gesellschaft im südamerikanischen Raum so entscheidend geprägt wie Coffea arabica. Das sonnige brasilianische Klima, aber auch die jahrhundertelange Erfahrung mit dem Anbau haben wesentlich dazu beigetragen, dass Brasilien eine Kaffeesupermacht wurde. In 17 der 26 Bundesstaaten wird Kaffee angebaut. Jedoch stammen 98% des Gesamtertrags aus nur 4 Bundesstaaten: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo und Paraná. Davon entfällt wiederum die Hälfte auf den letztgenannten Bundesstaat Paraná. Doch viele Regionen in Brasilien haben ihren eigenen Kaffee mit seinem eigenen Geschmack. Wie beim Wein spielt auch beim Kaffee eine große Rolle für den Geschmack, wo und wie er wächst. Das Klima und der Boden des Herkunftslandes sind verantwortlich für sein Aroma. Die Sonnenstunden, die Regenmenge, die Art des Bodens, von dem sich die Pflanze im Anbauland nährt. All das sind Informationen, die in den Kaffeebohnen gespeichert werden. Ein frisch zubereiteter Kaffee kann nach weißen Blüten, nach Schokolade oder nach Walnüssen duften. Der Großteil des brasilianischen Kaffees wird aber nicht exportiert, sondern im Inland konsumiert. Denn die Brasilianer sind große Kaffeetrinker. Doch die exportierten Mengen können sich dennoch sehen lassen. Im Durchschnitt wurden in den letzten Jahren jeweils knapp 380.000 Tonnen Rohkaffee alleine nach Deutschland exportiert. Dies entspricht knapp 35% des gesamten nach Deutschland importierten Rohkaffees. Aber wie bereits gesagt, da es in Brasilien unzählige Kaffeesorten gibt, kann man eigentlich kaum von dem brasilianischen Kaffee sprechen.
Ich hole mir jetzt unseren Kaffee aus der Küche, natürlich mit Milch und Zucker. Ihr hört dafür jetzt Musik, und zwar einen weltbekannten Hit aus dem Jahre 1989. Viel Spaß beim Tanzen! Brasiliens letzter Gegner der Weltmeisterschaft ist aus unserem Nachbarland Holland. Auch ein schönes Urlaubsland, bei vielen als Land der Windmühlen und Tulpen bekannt. Welche anderen Attribute sind mit diesem kleinen, aber bevölkerungsreichen Land verbunden? Was kann man in Holland noch erleben? Das sagt euch Susanna in ihrem Reisefieber.
Ladies and gentlemen, welcome on board.
Milch und Käse, Schokolade, Holzschuhe und die viel gerühmte Liberalität, die meistens mit Kaffee und Sexshop verbunden ist. Willkommen in den Niederlanden. Aber kaum jemand kennt das etwas tiefer gelegte Land wirklich. Deshalb möchte ich euch heute über eine große Besonderheit erzählen, die vielen Wasserkanäle. Die sind ebenfalls charakteristisch für Holland. Und das beste Beispiel für das riesige Netz von Wasserkanälen ist natürlich die Hauptstadt Amsterdam, in der ihr die niederländische Lebensweise sehr gut nachempfinden könnt. Durch die ganze Stadt ziehen sich die sogenannten Grachten, die von vielen Straßen und kleineren asphaltierten Fahrradwegen gekreuzt werden. Eine ideale Symbiose zur Entspannung. Ja, die Stadt auf dem Fluss Amstel ist voll von kosmopolitischer Atmosphäre, Grünanlagen und Fahrrädern. Ein Fahrrad stellt das schnellste und praktischste Verkehrsmittel im Zentrum dar. Allerdings ist eines der schönsten Erlebnisse in Amsterdam eine Fahrt über Wasserkanäle, durch die ihr die historischen Gebäude und vielen Sehenswürdigkeiten sehen könnt. Natürlich auch die reizvollen Brücken. Apropos Brücken. Die sonderbarste Brücke von ganz Holland findet ihr aber 2 Stunden von Amsterdam entfernt, nämlich in der Nähe des Dorfes Halsteren. Während andere Brücken sich über das Wasser spannen, führt die Brücke im Fort de Rovere durch das Wasser. Die Besucher können gespannt sein, wie das funktioniert. Und wenn wir schon mal beim Wasser sind, könnt ihr euch eine ganze Stadt ohne Straßen vorstellen? In den Niederlanden gibt es auch sowas. Dabei handelt es sich nicht um eine Überschwemmung. In der Kleinstadt Gaithorn kann man nur mit einem Boot fahren. Für den Verkehr gibt es hier nur ein Netz aus Wasserkanälen, die seit dem 12. Jahrhundert von den heimischen Farmern für den Warentransport genutzt wurden. Insgesamt 5,5 Kilometer Wasserwege durchweben die malerischen Häuser und machen das Dorf zu einem idyllischen Ort. Aber natürlich gibt es viel mehr zu sehen in dem Land, das teilweise unter dem Meerspiegel liegt und mehr oder weniger durch mühevolle Arbeit trockengelegt wurde.
Das war Susanna im Reisefieber aus den Niederlanden. Holland ist also nicht nur durch Windmühlen, Tulpen und Käse berühmt, sondern auch durch die vielen Wasserwege, die zum Teil mit Hausbooten zu befahren sind. Wohnlich und spannend zugleich.
Ja, nach dem nächsten Musiktitel haben wir für euch was Süßes vorbereitet. Aber erstmal kommt Musik und zwar möchte ich euch ein typisches slowakisches Band vorstellen, Skateband aus den 90ern, plus minus mit dem Song Milisa.
Milisa, keď si myslíš, že všetko má svoj čas, že raz by sme ľudská hlúposť, chamtivosť a
ihr seid bei Laura 90,2, bei interkulturellem Workshop. Wir haben vorher über Kaffee und Süßes gesprochen, also natürlich Süßes soll man mit Süßem ergänzen. Gerade im orientalischen Raum sind die Mahlzeiten oft aromatisch und süß. Miriam stellt uns nun ihr Lieblingsessen vor.
سلام، من مریم و اهل بندرلنگه شهری در جنوب ایران هستم. از اول سال میلادی اومدم آلمان و الان 6 ماهه که رستوک زندگی میکنم. تا به حال که اینجا بودم تجارب خیلی خوبی داشتم و از اونجایی که برای هر کی که از یک کشور دیگه و با آداب و سنت‌های کاملا متفاوت میاد، همه چیز اولش جدید و کاملا متفاوته. از جمله غذا. Ich heiße Mariam. bin schon seit 6 Monate hier in Rostock und komme aus Bandar-Lenge. Das ist eine Stadt im Südiran. Bis jetzt habe ich nur gute Erfahrungen gemacht, aber es gibt natürlich viele Dinge hier vor Ort, die unterschiedlich zu meiner Heimat sind, vor allem das Essen. Ja, in Deutschland denken viele, dass alle Gerichte in Iran scharf sind, aber das stimmt nicht. In der iranischen Küche gibt es zahlreiche Unterschiede. Im Norden könnt ihr kaum etwas Scharfes finden, aber bei mir im Süden, da könnt ihr euren Mund fast verbrennen. Meist isst man da verschiedene Eintöpfe, die aus Gemüse, Fleisch oder Fisch bestehen. Die persischen Gewürze dürfen natürlich nicht fehlen. Ich möchte euch nun mein Lieblingsgericht vorstellen, weil es besonders lecker schmeckt und ihr es unbedingt mal probieren solltet. Fesenjun oder Fesenjan. Es ist ein dicker Eintopf, der aus Granatapfelpaste und gemahlenen Walnüsse gemacht wird. Traditionell servieren wir ihn mit einer Ente und je nach dem Geschmack kann dieser Eintopf süß oder sauer sein. Wir brauchen davor Hähnchenbrust, unsere Granatapfelpaste, Walnüsse, fein gehackt, eine Zwiebel, ein Viertel Teelöffel Kurkuma, Salz und Pfeffer, Öl, eine Tasse Wasser. Und wer das eher süßer mag, kann auch ein bisschen Zucker nutzen. Die Zubereitung ist auch nicht schwer. Wir müssen nur die Walnüsse 3 bis 4 Minuten mit dem Öl anbraten lassen. Nicht vergessen, häufig umrühren. Wenn die Walnüsse schon gebrannt sind, kommt die Granatapfelpaste dazu. Diese Masse muss dann bei ständigem Rühren für weitere 3 Minuten anbraten. Dann muss man das Hähnchenfleisch mit Zwiebeln anbraten, bis es nicht mehr rosa ist. Nun kommen die Gewürze hinzu. Kurkuma, Salz und Pfeffer und dann Wasser. Dann bringen wir alles zum Kochen und fügen nach etwa 5 Minuten die Granatapfel-Walnuss-Mischung hinzu. Alles schon bei mittlerer Hitze kochen lassen, bis der Eintopf verdickt ist. Das kann aber bis zu 2 Stunden oder sogar länger dauern. Ihr fragt euch sicher, wann der Eintopf fertig ist? Kein Problem, das könnt ihr leicht erkennen. Das natürlich freigesetzte Öl aus den Walnüssen kommt nämlich hoch und setzt sich ab. Und wer Fesenjun etwas süßer mag, der fügt den Zucker hinzu. Dieses Gericht wird, wie auch immer in Iran, mit dem Reis serviert. Guten Appetit!
Einstimmend zu diesem orientalischen Gericht haben wir auch einen orientalischen Hörgenuss. Ihr hört jetzt Monster mit Shirin und das heißt auf Deutsch Süße.
Der 2007 eingeführte Deutschtest als Voraussetzung des Ehegattenzuzugs sei nicht mit einem früheren Abkommen mit der Türkei vereinbart und erschwert die Familienzusammenführung. Das entschied der Europäische Gerichtshof letzten Donnerstag in einem in Luxemburg verkündeten Urteil. Martin erläutert die Einzelheiten.
Ausländer aus Staaten außerhalb der EU müssen Deutschgrundkenntnisse nachweisen, um zu ihren Ehepartner in Deutschland ziehen zu können. Dagegen klagte eine türkische Analphabetin. Letzten Donnerstag hat ihr der Europäische Gerichtshof Recht gegeben. Türken, die zu ihren Ehepartner nach Deutschland ziehen wollen, könnte dies künftig auch ohne Nachweis von Deutschkenntnissen tun. Das entschied der Europäische Gerichtshof in einem an diesem Donnerstag in Luxemburg verkündeten Urteil. Der 2007 eingeführte Deutschlandtest als Voraussetzung der Ehegattungszuzugs sei nicht mit einem früheren Abkommen mit der Türkei vereinbar und erschwere die Familienzusammenführung. Der Europäische Gerichtshof bezieht sich in seinem Urteil auf ein Zusatzprotokoll zu den Assoziierungsabkommen, das die damaligen EWG-Staaten und die Türkei 1970 unterzeichneten. In Artikel 41 Absatz 1 heißt es: Die Vertragsparteien werden untereinander keine neuen Beschränkungen des Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs einführen. Als eine solche Beschränkung hat das Gericht die fragliche Deutschsprachtest gewertet, die eine Voraussetzung für den Nachzug ausländischer Ehepartner nach Deutschland sind. Hier wird bisher von Ausländern aus Nicht-EU-Staaten, die zum ihren Ehepartner nach Deutschland ziehen wollen, ein Nachweis einfacher Deutschkenntnisse verlangt. Seit 2007 erteilt Deutschland Visa für den Ehegattennachzug von sogenannten Drittstaatangehörigen, nur wenn der nachzugswillige Ehegatte sich auf einfache Art mündlich und schriftlich auf Deutsch verständigen kann. Bei Drittstaatangehörigen handelt es sich um Ausländer aus Staaten außerhalb der EU. Damit der ausländische Ehepartner überhaupt nach Deutschland kommen kann, verlangt die deutsche Botschaft für die Visaerteilung in der Regel ein Zertifikat des Goethe-Instituts über die Sprachführung A1 Staatdeutsch. Im konkreten, von EU-Gerichtshof nun entschiedenen Fall hatte eine Türkin geklagt, die zu ihrem in Deutschland lebenden Ehemann ziehen wollte. Die deutsche Botschaft in Ankara hatte ihr ein Visum verweigert, weil sie als Analphabetin nicht über einfache deutsche Sprachkenntnisse verfügt. Die Frau sah damit ihr Recht auf Familienzusammenführung verletzt. Laut deutschen Behörden gäbe ein öffentliches Interesse, dass der nach Deutschland ziehende Ausländer über einfache Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig am 4. September 2012 im Fall einer Afghanin argumentiert, dass Kenntnisse der deutschen Sprache dienen der Integration, aber auch der Verhinderung von Zwangsehen. Meiner Meinung nach kann man auch argumentieren, dass man wohl auf diese Weise die finanzschwachen Ehegatten aus anderen Ländern von Deutschland fernhalten will.
Hoffen wir, dass dieses Urteil für alle gilt, die in Deutschland heiraten wollen. Wir geben euch jetzt einige Minuten Zeit, um über die letzten Minuten nachzudenken.
Ihr hört jetzt von Outlandish Aisha. Dieses Liebeslied stammt ursprünglich vom algerischen Musiker Cheb Khaled und wurde 2003 von der dänischen Hip-Hop-Band gecovert.
All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.
So sweet, so beautiful. Throw the pain away for good. No more contemplate. No more contemplate. No more contemplate.
Es ist kurz nach 12:30, Zeit für unsere Veranstaltungstipps. Dann legen wir mal los.
Am Sonntag gibt es mal wieder einen Open Fair Brunch im Freigarten des Peter-Weiß-Hauses. Ab 11 Uhr bekommt ihr für eine kleine Spende leckere, fair gehandelte, regionale und vegane Produkte auf den Teller. Organisiert wird die Veranstaltung von Ehrenamtlichen im Rahmen der Fairtrade Stadt Rostock. Interessierte Freiwillige können gerne bei der Vorbereitung des sonntäglichen Brunches mithelfen. Dazu müsst ihr dann natürlich ein bisschen vor 11 Uhr im Freigarten des Peter-Weiß-Hauses sein.
Und am Dienstag, den 29. Juli, heißt es auf der Podiumsdiskussion Aufbruch in Nordafrika, Europa in Verantwortung, Perspektive der Region. Seit Beginn der arabischen Revolution 2010 stehen die nordafrikanischen Staaten weltweit im Fokus der Medien. In einigen Ländern, zum Beispiel Tunesien und Marokko, konnten Demokratisierungsprozesse Fuß fassen. Aber wer sind die aktuellen Akteure der Maghreb-Region? Welche Ziele verfolgen sie? Welche Rolle spielen islamistische Parteien und Gruppierungen? Wie können die Zivilgesellschaften gestärkt werden? Welche Rolle spielt die Europäische Union? Diesen Fragen gehen nach der CDU-Bundesabgeordnete Peter Stein, Dr. Sigrid Fahrt von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Dr. Abdallah Nasur von der Universität Rostock. Und zwar am 29. Juli im Europäischen Integrationszentrum in der Mühlenstraße 9.
Wer ein Naturfreund ist, wird die Ausstellung Nature and More lieben. Denn da werden nicht nur langweilige Bäume gezeigt, die kurz vorm Absterben sind, nein, da präsentiert das diesjährige Hanssee-Partnerland Finnland kreative Ansichten über die Natur in Form von Fotografie und Videokunst. Dabei spiegelt sich die typische Klischee, dass die Finnen naturverbunden sind, in der Ausstellung wieder. Also wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, kann bis zum 14. September die Ausstellung Nature and More in der Kunsthalle anschauen.
Das waren die Veranstaltungstipps heute von Karina und Lina. Und bevor wir hier gleich das Interview mit Radna Omidva, Organisatorin der internationalen Konferenz Cities of Migration, hören, gibt es ein bisschen Ska-Musik aus der Tschechien. Und zwar Stos Vyžad und das Lied heißt Nikdy nic nebylo.
Nikdy jsi nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není, nepil jsem tekilu. A ne, že bych se šklebil, netlačil na pilu v tom báru, který nebyl. Nikdy jsem neříkal. Sednout nebylo nic, pár let jsme spolu nemluvili a předtím taky ani jednou.
Einwanderinnen und Einwanderer ziehen meist nicht in ländliche Räume, sondern oft in Städte, um ihr neues Leben zu gestalten. Als Menschen mit Hoffnungen und Träumen versuchen sie vor allem in Großstädten erfolgreich zu sein, die Gesellschaft mitzugestalten und zum urbanen Wohlstand für alle beizutragen.
Mit dem Thema beschäftigte sich Anfang Juni auch eine von mehreren Stiftungen, eine Maitri-Stiftung, und organisierte internationale Konferenz in Berlin mit dem Titel Cities of Migration, eine Agenda für gemeinsamen Wohlstand. Eine der Organisatoren konnten wir auf Englisch interviewen und die erste Frage stellten wir nach ihrem Aufgabengebiet.
What are you doing at your foundation?
Was macht Ihre Stiftung?
My name is Ratna Omidvar. I'm the president of the Maitri Foundation. We're located in Canada. It's a private foundation. But we work on issues that we believe are very important for our country, for its prosperity, and therefore immigration. Our focus on immigration arises out of our very firm understanding that Canada's prosperity must be shared with the prosperity of immigrants, because if immigrants don't succeed, Canada will not succeed.
Die Maitri-Stiftung ist eine private Stiftung in Kanada. Wir beschäftigen uns mit Themen, die besonders für unser Land und seinen Wohlstand wichtig sind. Und weil wir glauben, dass wir Kanadas Wohlstand teilen müssen, ist Immigration für uns so von Bedeutung. Wenn Immigranten in Kanada nicht erfolgreich sind, ist auch Kanada nicht erfolgreich.
The Maitri Foundation is working a lot in the fight of migration. What kind of programs do you have?
Die Maitri Stiftung arbeitet besonders im Bereich Migration. Welche Programme bieten Sie an?
We have a number of programs focusing on aspects of inclusion, inclusion into the labor market, inclusion into city life, into political life, into positions of power and influence. We run a scholarship program for refugees. We do a lot of public awareness. We do research. We do policy work. So that gives you a sense of, you know, we use many instruments to achieve our objective. So we don't make choices between types and kinds of immigrants. That would be very un-Canadian.
Wir haben einige Programme, die sich speziell mit Inklusion beschäftigen. Also Inklusion in den Arbeitsmarkt, ins Stadtleben, in die Politik, in einflussreiche und höhere Positionen. Außerdem gibt es ein Stipendienprogramm für Flüchtlinge und wir betreiben viel Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzlich betreiben wir Forschung und politische Arbeit. All das zeigt, dass wir viele Wege nutzen, um unsere Ziele zu erreichen. Wir legen uns also nicht auf bestimmte Immigranten fest. Das wäre sehr untypisch für Kanada.
You have planned and organized this conference in Berlin from 4th to 6th of June, Cities of Migration, an Agenda for Shared Prosperity. You came up with this idea in 2008. What's the idea of Cities of Migration?
Sie haben diese Konferenz geplant und organisiert, die vom 4. bis 6. Juni stattfand. Sie hieß Städte der Migration, ein Konzept für geteilten Wohlstand. Die Idee dafür kam Ihnen 2008. Was genau steckt dahinter?
The idea behind Cities of Migration is basically that there are cities that are very attractive to migrants for many reasons. These cities are located not just in Canada, they're located in North America, they're located in many parts of Europe, they're located in Australia, New Zealand, they are also located in parts of Latin America, parts of Africa, parts of India, parts of China. So this is a global movement where cities are attracting migrants from far or close. We're talking about urban centers of migration, cities like New York, London, Copenhagen, Stockholm, Toronto, Vancouver, Calgary, you know, sort of big urban centers. We are not currently focusing on what you would say smaller cities.
Es gibt Städte, die für Immigranten besonders attraktiv sind. Diese Städte gibt es in Kanada, aber auch in Nordamerika, vielen Teilen Europas, Australiens oder Neuseeland. Auch in Lateinamerika, Afrika und Indien oder China. Es ist also eine weltweite Bewegung, mit der Städte Migranten von nah und fern anziehen. Diese Städte sind urbane Migrationszentren, zum Beispiel New York, London, Kopenhagen, Stockholm, Toronto oder Vancouver. Es geht uns also wirklich momentan nur um die richtig großen urbanen Zentren der Welt.
The idea of cities of migration is also implies different kinds of migration. Informations about places, culture, communication and media, about data, research and many other things. What is the prospect of the agenda for shared prosperity?
Bei der Idee der Migrationsstädte geht es auch viel um verschiedene Arten von Information, also Informationen über Orte, Kultur, Kommunikation und Medien, über wissenschaftliche Daten und vieles mehr. Was ist die Perspektive vom Konzept des geteilten Wohlstands?
The idea behind shared prosperity is one that speaks to the self-purpose, self-interest. The rights agenda is a reasonable agenda, that people have rights, but that's not an emotional attachment that people have. People do have an emotional attachment to self-interest. If we can show them that their self-interest is also enhanced, if their prosperity is enhanced, if their neighbor prospers. That's the idea, that a rising tide will lift all boats. That's one idea. The second idea is, because cities are unique and similar, most cities around the world have unique problems but shared contexts. So New York's problem might be the level of the sea. London's problems may be, you know, overpopulation or whatever it is. But because the cities are where people live daily, they walk the street, they go to school, they go to work, they mow the grass, they have to get along. And cities are better able to solve the daily problems of life, the daily issues of life, because this is what cities do.
Die Idee hinter dem Teilen von Wohlstand ist eine, die den Eigennutz und die Eigeninteressen anspricht. Menschen haben keine starke emotionale Verbindung zu ihren Rechten. Diese Bindung ist eher über Vernunft geregelt. Bei persönlichen Vorteilen ist das anders. Das heißt, wir müssen den Menschen zeigen, dass sie selber Vorteile haben, wenn ihre Mitmenschen erfolgreich sind. Also bildlich gesprochen, wenn die Flut kommt, steigen alle Boote mit dem Wasser. Das ist die erste Idee. Die zweite Idee ist, dass Städte einzigartig und ähnlich zugleich sind. Sie haben ihre eigenen Probleme, aber die Zusammenhänge sind die gleichen. New York zum Beispiel hat Probleme mit der Höhe des Wasserstands, London mit Überbevölkerung. Aber in all diesen Städten leben sehr viele Menschen, die jeden Tag aufstehen, sich auf den Weg zur Arbeit und zur Schule machen, ihren Alltag leben. Und genau deshalb sind Städte so gut darin, die Probleme des Alltags zu lösen. Dafür sind die Städte da.
What should the cities learn from the rising tide that lift all boats? or their shared context? What is the premise?
Was lernen die Städte jetzt von dem Bild der steigenden Flut, die alle Boote mitnimmt, von gemeinsamen Kontext? Was ist die Prämisse?
Our premise is, if Berlin can do something right, then it can be translated and transported to Toronto. If Toronto can do something right or interesting, it can go to New York, and from New York to Copenhagen. And that's exactly the idea. Cities come together to learn about good ideas and take them home and adapt them. That's the whole premise.
Wenn Berlin etwas gut macht, dann kann man diese Idee in Toronto auch umsetzen und anwenden. Wenn Toronto zum Beispiel eine interessante Idee hat, kann man diese Idee nach New York bringen und von New York wieder nach Kopenhagen. Und genau das ist der Hintergrund. Städte kommen zusammen, tauschen gute Ideen aus und nehmen sie mit nach Hause, wo sie dann anwenden. Das ist die Prämisse.
What do you think about the perspective of the global South, the countries, the big cities there, like New Delhi or Singapore in Asia, Cairo or Johannesburg in Africa, Buenos Aires or Sao Paulo in South America? Do they really have the same problems like we have here in Germany or you in Canada?
Was halten Sie von der Perspektive des globalen Südens? Also der Länder und Städte dort. Neu-Delhi oder Singapur in Asien, Kairo oder Johannesburg in Afrika, Buenos Aires oder Sao Paulo in Südamerika. Haben diese Städte wirklich dieselben Probleme wie wir in Deutschland oder Sie in Kanada?
Their context is so different. They have a completely different set of problems. But they can learn by not making the mistakes we have made. Because they're still in development. And so I'm very encouraged that there were people from New Delhi and from Argentina and Japan, let's say, in this conference, because they can learn how to do things better than we did.
Deren Kontext ist verschieden. Da sind die Probleme ganz andere. Aber diese Städte können aus unseren Fehlern lernen, weil sie sich noch entwickeln. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Länder und Städte auch auf dieser Konferenz vertreten sind. Sie können lernen, Dinge besser zu tun, als wir es in der Vergangenheit getan haben.
But there is also an established worldwide network of big cities. What have they done so far?
Es gibt ja auch schon ein globales Netzwerk zwischen Großstädten. Was hat das bis jetzt bewirkt?
The big cities networks, I feel, are focused on issues of infrastructure, transportation, density, climate change, bridges, water pipes. I don't see any big city gathering being interested in the work we do. I would very much like to be included in their work, but we have not been able to bring our agenda and share it with them. So we have our own agenda. One day, I hope that the big city mayors will include us. But right now, their interests are hard infrastructure. Our interests are soft infrastructure. I mean the people and the quality of their lives and what can we do to improve that.
Ich habe das Gefühl, dass dieses Netzwerk sich besonders auf Infrastruktur, Transport, Bevölkerungsdichte, Klimawandel, Brücken und Wasserleitungen konzentriert. Es gibt kaum Interesse für die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir würden gerne mehr mit diesem Netzwerk zusammenarbeiten. Das war bis jetzt noch nicht möglich. Wir hoffen, dass die Bürgermeister der Großstädte uns eines Tages mit einbinden. Uns geht es nicht um die harte Infrastruktur, uns geht es eher um die weichen Faktoren, um die Menschen und wie wir ihre Lebensqualität weiter steigern können.
What's the result of the conference? Or let's ask, the new outcome?
Was ist das Ergebnis der Konferenz?
The outcome of the conference, you know, it's at many levels. I know that some people in the conference were very excited about taking some ideas and taking them back home. So there was someone from, I think, Birmingham talking to me about the entrepreneurship idea. There was someone from Stockholm who's very interested in diversity on board. We in Canada are really interested in the Eurocities model. So there's a lot of the real concrete ideas that are traveling. But I think more importantly, we have a network of people and we can talk to each other and we, you know, online, our community will grow, we will learn. That's an intangible outcome, but an important outcome. I know that we are talking about a new publication with the World Bank and some others around indicators. We're talking about, you know, should we have a charter for welcome cities? What, you know, let's say it's like a stamp of approval. Every city who has that stamp of approval has to commit to. So there's a movement growing. And some of the ideas are frankly very exciting, but not very practical. And some ideas are very exciting and extremely practical.
Es gibt Ergebnisse auf vielen Ebenen. Viele Teilnehmer der Konferenz wollten vor allem mit guten Ideen nach Hause gehen. Es geht um konkrete Ideen, die jetzt um die Welt gehen, in Städte wie Stockholm oder Birmingham. Wir haben jetzt ein Netzwerk geschaffen und können uns auch zukünftig online austauschen. Und dieses Netzwerk wird auch weiter wachsen. Das ist ein sehr wichtiges Ergebnis der Konferenz. Es geht auch um neue Veröffentlichungen, zum Beispiel mit der Weltbank. Wir sprechen jetzt darüber, ob es nicht eine gemeinsame Vereinbarung für die Willkommenskultur in Großstädten geben kann. Also wie eine Art Gütesiegel, wenn eine Stadt eine Auszeichnung hat, muss sie sich auch zu gewissen Dingen bekennen. Es kommt also ein bisschen Bewegung in die Sache mit vielen spannenden Ideen, von denen manche noch nicht ausgereift sind, andere aber sofort umgesetzt werden können.
So, you want to improve the practitioner work in the cities?
Also wollen Sie die Arbeit der Fachleute in den Städten verbessern?
I want to improve the practitioner work in the city. I want to improve the policy work in the city. Let's remember, local governments have policies. Local governments do really important things. For example, what are their zoning bylaws that prevent or enable people to operate businesses in their homes? That's not directly a migrant question, but indirectly it is. Because many migrants, when they come, the only way they can survive is if they do some business at home. City governments buy services. Who do they buy these services from? Can we insert a social procurement clause into their... So city governments hire people. So city governments have a lot of power. So service, city-level policy, corporate policy of businesses and institutions in the city, and ultimately a bottom-down approach to policy at the national level.
Ja, aber auch die Arbeit der Regionalpolitik. Hier werden wichtige Dinge entschieden, zum Beispiel Verordnungen, die es Menschen ermöglichen oder davon abhalten, in ihrem Stadtteil bestimmte Geschäfte aufzumachen. Das ist keine Frage, die nur Migranten betrifft, aber auch. Denn es ist oft die einzige Möglichkeit für Immigranten zu überleben, wenn sie neu in einer Stadt leben. Anderes Beispiel, die Stadtverwaltungen kaufen Dienstleistungen ein, aber von wem? Im Beschaffungswesen können soziale Klauseln eingeführt werden oder städtische Behörden sind auch Arbeitgeber. Also Lokalpolitik hat eine Menge Spielraum. Es geht um Dienstleistungen, gemeinsame Politik für Wirtschaft und städtischen Institutionen und auch um einen guten Ansatz auf der nationalen Ebene.
In a lot of countries, there is a lot to improve. What is to improve, for example, in Canada?
In vielen Ländern gibt es Verbesserungsbedarf. Was muss in Kanada verändert werden, zum Beispiel?
There is a lot to improve in Canada. Canada is not perfect. In fact, there are so many things we can learn from Germany. You know, the way you plan your cities, the way you deal with climate change. Look at this beautiful place. It is natural. In Canada, we would have it very clean and neat with grass and all of that. I love the transportation infrastructure in the city. I love the way that you can walk everywhere in the city. We can't do that in most cities in Canada.
Da gibt es viel. Bei uns ist es nicht perfekt. Wir können viel von Deutschland lernen. Stadtplanung oder der Umgang mit dem Klimawandel. Deutschland hat schöne Grünflächen. Man kann viel zu Fuß durch die Städte gehen. Das ist in Kanada kaum möglich. Da ist alles fein säuberlich geplant und bebaut. Auch die Infrastruktur für Personentransport ist sehr gut in Deutschland.
And what about the education sector?
Wie steht es mit dem Bildungssektor?
Our public education sector is better than yours. I would say that from the point of view of migrant children. Migrant children do better in schools in Canada than they do in Germany. But what you do better is train Lehrlinge. You train people for the trades in a way that we can never hope to. You have businesses employed working with schools in developing training programs. You have unions working with schools in developing the Fachkräfte. We don't have that.
Ich würde sagen, dass es unser Bildungssektor besser ist als der deutsche. Vor allem Kinder von Migranten zeigen bessere Ergebnisse in der Schule als in Deutschland. Aber in Deutschland werden Lehrlinge wiederum besser ausgebildet. Die Ausbildung für das Gewerbe ist in Deutschland besser, als wir es uns je erträumen können. In Deutschland gibt es Unternehmen, die mit Schulen als Ausbildungsunternehmen zusammenarbeiten. Und so werden die Fachkräfte sehr gut ausgebildet. Das gibt es bei uns leider nicht.
Das war Ratna Omidwa von der Main Tree Foundation aus Kanada, die zusammen mit vielen anderen Stiftungen Anfang Juni eine internationale Konferenz organisiert hatte. Cities of Migration, eine Agenda für gemeinsamen Wohlstand, hieß die derzeitige Konferenz am Berliner Sitz in der Heinrich-Böll-Stiftung. Es war wirklich interessant und spannend. Ja, ich hoffe für euch auch.
Leider ist unsere Sendung schon vorbei. Wir hoffen, wir haben euch an der einen oder anderen Stelle zum Nachdenken gebracht. Wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und sagen auf Wiederhören. Paka, Karina.
Tschüss.
Cześć, cudownych wakacji.
Do poczucia, Susanna.
Diese Sendung und die dazugehörige Workshop-Reihe wird als Kleinprojekt gefördert vom Landesamt für Gesundheit und Soziales aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds ESF für Mecklenburg-Vorpommern, ist aber letztlich nur möglich durch das große ehrenamtliche Engagement.